13 Tage von V. Emmajambanko. Es liest Vera Tilz.
Letzte Nacht. Dunkelheit. Die Wellen schlugen krachend auf den Kieselstrand. Es war das lauteste Geräusch, das James Sinclair je gehört hatte. Und es erfüllte seinen ganzen Körper, als würde es in ihn hineingegossen. Er erinnerte sich nicht, aufgewacht und über den Rasen hinunter zum Pier gegangen zu sein. Ein kalter Wind fuhr ihm ins Gesicht und etwas Heißes, Trockenes breitete sich in seinen Lungen aus. Er geriet in Panik und versuchte aufzuwachen. Doch er schmeckte Blut und hörte sich schreien. Das Bett, auf dem er lag, die Augenbinde, der Draht um Hals und Hände. Er dachte an seine Kinder. Er dachte an seine Frau. In einer guten Nacht riecht man das Meer noch weit oben am University Hill. Alice Madison ließ das Fenster ein paar Zentimeter herunter und atmete ein. Die Nacht war kalt und der klamme Dezembernebel hing tief zwischen den Häusern und den kahlen Bäumen. In 2 Wochen war Weihnachten. Die Studenten, die es sich leisten konnten, auf dieser Seite des Hügels zu wohnen, waren für die Feiertage schon zu Hause bei ihren Familien im ganzen Staat Washington. Die Anzeige auf dem Armaturenbrett zeigte 4.15 Uhr. Detective Sergeant Brown, die dunkle Gestalt neben ihr, hatte den Abend schon vor Stunden besiegelt.
Wenn die Kaffeebecher leer und alle Gespräche geführt sind, dann ist eine Observation nichts anderes als eine lange Zeit zusammen mit Leuten, die gerne woanders was anderes in anderer Gesellschaft machen würden.
Das war eine ziemlich treffende Beschreibung ihrer Partnerschaft, dachte sie. Die Scheibe beschlug von ihrem Atem. Brown wandte sich um, warf einen Blick auf das andere Ende der Straße. Sie nahm einen Hauch Aftershave wahr, kühl und nicht unangenehm. Madison wusste, dass man sie hier herausgeschickt hatte, obwohl die Chancen quasi gleich null standen. Brown war kein glücklicher Mensch heute Abend. Gary Stevens, männlich, weiß, 23, keine Vorstrafen, war der Hauptverdächtige im Mordfall einer 19-jährigen Studentin vom Campus. Die Polizei fand Janice Hiller mit Handschellen an einen Heizkörper gefesselt, mit dem Rücken an der Wand. Sie war mit einem einzigen Schlag auf den Kopf getötet worden. Neben ihrer rechten Hand hatte jemand ordentlich eine halb ausgetrunkene Tasse Kaffee gestellt. An dem Tag vor 4 Wochen, als sie zur Mordkommission von Seattle gekommen war, hatte Alice Madison das Grab ihrer Großeltern, bei denen sie aufgewachsen war, auf einem Friedhof in der Nähe von Burien besucht. Sie legte einen Strauß weißer Rosen neben den Grabstein und blieb eine Weile allein dort stehen. Wo auch immer sie waren, im Herzen würden sie wissen, dass sie Alice zu dem Menschen gemacht hatten, der sie heute war. Und dass ihre Liebe ein Segen war, den sie wie Gold mit sich trug, auf der Haut und unsichtbar. An diesem Abend war Madison nach Hause gefahren, hatte sich etwas zu essen gemacht, keine Tiefkühlkost und nichts aus der Dose, und 10 Stunden am Stück geschlafen. Brown war seither weder kalt noch unkollegial gewesen, sondern einfach distanziert. Er war ein guter Polizist, besser als die meisten. Sie würden nie Freunde werden, so viel wusste sie, und doch würde sie ihm jeden Tag aufs Neue ihr Leben anvertrauen. Vielleicht war das genug. In seiner Schreibtischschublade im Büro hatte er eine Taschenbuchausgabe von Moby Dick liegen. Eines Tages, so hatte er ihr erklärt, würden die Menschen vielleicht so lange aufhören, sich gegenseitig zu töten, dass er es lesen konnte. Bisher war es noch nicht dazu gekommen. Am anderen Ende der Straße bemühten sich 2 Männer in einem dunklen Ford, einander wach zu halten. Der Kaffee und die schmutzigen Witze waren ihnen längst ausgegangen. Madison hätte den Abend viel lieber in ihrer Gesellschaft verbracht. Die Detectives Spencer und Dunn waren seit 3 Jahren Partner. Sie kannten sich von der Polizeischule und arbeiteten gut zusammen. Ein ungleiches Paar. Spencer war japanischer Abstammung, verheiratet, er hatte 3 Kinder und einen Abschluss in Kriminologie von der Abendschule. Dunn hingegen war ein rothaariger Ire. Er hatte sich mit einem Footballstipendium das College finanziert und Frauen gehabt, deren kurze Röcke in die Mythologie der Wache eingegangen waren. Jeder wusste, was der andere dachte. Der eine konnte die Handlungen des anderen vorwegnehmen. Madison hoffte, sie würde mit Brown keine Beziehung dieser Art aufbauen müssen. Detective Alice Madison wollte nur in die Dunkelheit hinausschauen, die vor ihr lag. Sie freute sich auf das ruhige Warten, bevor die Zielperson auftauchte. Alles auf der Welt stillstand und es nichts als die Falle und die Jagd gab. Auf der Polizeischule hatte man ihr vieles beigebracht, aber nicht, wie es sich anfühlte, mit voller Kraft hinter einem Menschen herzurennen, der einem Böses wollte. Das hatte sie auf der Straße lernen müssen. Sie lehnte sich in den abgewetzten Ledersitz zurück. Spencer und Dunn wären vielleicht die bessere Gesellschaft gewesen, aber heute Nacht war sie genau da, wo sie sein wollte. Der Wind wehte nun kräftig. Nur ein paar Blocks weiter wogte die See, spritzte auf die verlassenen Piers und bildete Pfützen aus schwarzem Meerwasser. Stevens würde heute Nacht nicht nach Hause kommen. Er würde nie mehr nach Hause kommen. Wahrscheinlich hatte er bereits den Staat verlassen, seinen Namen geändert und auf irgendeinem anderen Campus von vorne angefangen.
»Guten Morgen, Seattle. Draußen herrschen milde Temperaturen knapp unter Null und es ist...«
Duns Stimme krächzte aus dem Walkie-Talkie. Es lag zwischen den beiden Vordersitzen. Brown nahm es.
»Es dürfte so etwa 4.15 Uhr sein.«
»Hier auch. Wie lange sollen wir noch?«
»Es ist schon spät.« Brown seufzte. »Das war's, meine Herren. Brechen wir auf.«
Madison war enttäuscht. Sie waren zwar ohne Erwartungen hergekommen, aber das machte den Aufbruch nun auch nicht einfacher. »Mir macht es nichts aus, noch ein bisschen zu bleiben«, sagte sie.
»Es wird noch mehr Nächte geben.
Nicht für Stevens.«
»Stevens ist über alle Berge«, sagte Brown.
»Da bleibt er aber vielleicht nicht.«
»Bringt es ihn zurück, wenn wir hier warten?«
»Wahrscheinlich nicht.«
»Aber?«
»Ich fühle mich dann besser«, sagte sie. Brown wandte den Kopf zu Madison. Ihre Augen wanderten im Halbdunkel über die Schatten der Straße, als wolle sie den Mann heraufbeschwören.
»Ist wohl sinnlos, ich weiß«, sagte sie. »Es wird noch mehr Nächte geben.«
Dann meldete sich wieder.
»Zwei Straßen weiter gibt es einen Laden, der 24 Stunden geöffnet hat. Wir können uns dort treffen.«
»Okay, wir folgen Ihnen.«
Brown legte den Gang ein und das Auto fuhr sanft los. Die Straße lag genauso da, wie sie sie Stunden zuvor vorgefunden hatten. In der fast völligen Dunkelheit des Howe River Trails, 3 Fahrstunden von Seattle entfernt, rennt ein Mann durch den Wald. Seine Gestalt ist nur verschwommen zwischen den Bäumen zu erkennen. Er läuft diesen Abschnitt zum 37. Mal, zum 20. Mal bei Dunkelheit. Als er unten am Flussbett ankommt, sieht er auf die Uhr. 23 Minuten. Er richtet das Gesicht zum offenen Himmel, fröstelt im plötzlich aufkommenden Wind und seine farblosen Augen entdecken vereinzelte Sterne. Wie lange dauert es, richtig gut zu werden?